So. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ein Kind ist uns gegeben und in diesem Kind wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in dem kleinen Menschlein. Das ist ein schönes Bild, wie wir uns Gott nähern können, klein und abhängig. Und nur so können wir uns ihm nähern. Er hat es uns gezeigt, als er als kleines Kind abhängig und ja, auf seine Eltern und die Menschen angewiesen zu uns gekommen ist. Ja, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er hat verschiedene Namen. Und diese Namen, die er hat, die sind nicht einfach nur Bezeichnungen. Sie sind Heilsprogramm. Sie sind himmlisches, göttliches Programm, Heilsgeschichte, Heilsperspektive. Also die Namen sagen uns was. Und es sind keine irdischen Bezeichnungen, obwohl sie in Wortgestalt irdisch daherkommen. Nein, sie sagen uns etwas Himmlisches, etwas Göttliches, etwas Wunderbares, etwas Unfassbares. Lass uns durch die Namen durchgehen. Er ist wunderbar. Jesus ist wunderbar und in diesem Wort steckt es ja schon drin, dass es überirdisch ist, übernatürlich. Göttlich und himmlisch, das ist wunderbar. Wunder gibt es immer wieder, sagt man. Aber die wirklichen Wunder, sie kommen nur von oben. Er ist in so vieler Hinsicht wunderbar. Auch ist er ein wunderbarer Ratgeber. Wenn du einen Rat von einem Menschen bekommst, dann kannst du dich glücklich schätzen, wenn es ein guter Rat ist, oder? Der Mensch, der dir einen Rat erteilt, wenn er wohlgesonnen ist, dann hofft er, dass es ein guter Rat ist. Wenn Jesus dir einen Rat erteilt, dann weiß er, dass es ein guter Rat ist. Es ist sogar ein sehr guter Rat, ein Rat, der nicht übertroffen werden kann. Warum ist das so? Ihr kennt den Vers in Johannes 14, den sechsten Vers. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus bezeichnet sich selbst als die Wahrheit. Das heißt, er sagt die Wahrheit, er kann nicht lügen, er kennt alle Wahrheit als Gott, kennt er alle Wahrheit? Als Mensch vielleicht nicht, das sei mal dahingestellt. Als Gott kennt er alle Wahrheit, er kennt dein Leben von vorne bis hinten, vom ersten Atemzug bis zum letzten. Er kennt dein Herz so genau. Er weiß, was da drin ist und er kennt deine Gedanken. Er kennt die unsichtbare Welt, die sichtbare Welt. Er weiß, was noch kommt. Er kennt die Zukunft, er kennt die Vergangenheit. Er weiß, welche Umstände auf dein Leben zukommen. Er weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Ist das nicht einzigartig, dass man dann zu diesem Herrn hingehen kann und ihn um Rat bitten? Der Jakobus sagt uns ja, wem da Weisheit mangelt, der soll hingehen und sie von Gott erbitten, denn Gott gibt gerne und zwar ohne Vorwurf. Der sagt also nicht, was stellst du mir hier für eine Frage oder so, bist du denn dumm, hast du nicht nachgedacht? Nein, ohne Vorwurf gibt er jedem gerne Weisheit. Ja, wenn wir also zu Jesus gehen und um Rat fragen, stell dir irgendein Problem vor, das du hast, irgendeine Frage, die dich vielleicht jetzt in deinem Leben beschäftigt. Stell dir das vor. Und dann gehst du zu Jesus, dem wunderbaren Ratgeber, und fragst ihn. Was erwartest du? Ich glaube, in den wenigsten Fällen erwarten wir eine Schrift an der Wand, die uns sagt, so geht's. Oder eine Stimme vom Himmel, die uns sagt, mach das. Oder Jesus steht auf einmal neben dir sichtbar und sagt dir, das und das und das sollst du tun. Das kommt alles vor, liebe Freunde. Aber es ist nicht das, was wir alltäglich erleben. Aber Gott hat so viele Möglichkeiten, uns Rat zu geben, uns zu lenken und zu leiten. So viele Möglichkeiten. Es ist unbegrenzt. Lasst mich drei nennen, um zu zeigen, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist. Drei Stück. Alle aus den Psalmen. Psalm 119, 115. Wer weiß, was das ist? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. So oft hört man das in Predigten. Die Bibel, das Wort Gottes, das Wort Jesu, ist eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Nicht nur, aber auch. Es ist so voller allgemeiner, guter, wahrer, göttlicher Prinzipien. Und dann hilft uns der Heilige Geist, diese zu verstehen und in unseren Situationen, in denen wir sind, anzuwenden und sie umzusetzen. Wir haben das Wort und den Geist. Und so lenkt uns Gott und so rät er uns, was es zu tun gibt. Zweitens, das ist Psalm 32, 8. Da heißt es, er wird dich mit deinen Augen leiten. Er wird dich mit deinen Augen leiten. Was heißt das? Hat man mal in der Jahreslosung. Er sieht dich. Er sieht dich und deine Umstände. Er sieht dich und deine Lebensbedingungen. Er sieht dein Herz. Er sieht, wohin du gehst. Und er weiß, ob du auf dem falschen Wege bist. Und er weiß, ob du auf dem Wege zum Abgrund hin bist. Er sieht die Umstände. Und er kann jederzeit Umstände ändern. Er kann jederzeit Türen auftun, Türen schließen, Hindernisse aufstellen und Hindernisse wegräumen. Er sieht dich, er sieht uns und deshalb kann er uns lenken, weil er uns immer sieht. Seine Augen wachen über uns. Drittens, und ihr seht die Pünktchen da, die zeigen an, dass es noch viel mehr Punkte gibt. Aber damit soll es hier mit dem wunderbaren Ratgeber dann auch zu Ende sein. Ist der Psalm 139. Verse 23, 24, ich habe es schon angedeutet, da heißt es: Erforsche mich, sagt da der Psalmist David, sagt, erforsche mich, der Rheinländer hat Schwierigkeiten damit, erforsche mich und erkenne, wie ich's meine. Zeig mir, Jesus, was auf meinem Herzen ist. Zeig es mir, ob ich egoistische Motive habe, ob ich nur mein Ding machen will, ob ich da falsch denke, menschlich denke, oder ob ich deinen Willen tun will, oder ob ich gottgemäß leben will. Zeig mir, was in meinem Herzen ist, Jesus. Und dann führt er uns. Und auf diese drei Punkte, die ihr da seht, da gibt es drei Bitten, die ihr bitten könnt. Leite mich, Herr, durch dein Wort. Führe mich mit deinen Augen und erforsche, wie ich's meine. Und dann haben wir eine große Menge guter Ratschläge. Guter, keine Schläge, aber guten Rat von unserem wunderbaren Ratgeber. Zweitens, oh, das war zu weit. Zweitens, er ist ein starker Gott. Ja, wenn ihr mal im Kolosserbrief lest, erstes Kapitel, da seht ihr schon, warum das ein starker Gott ist, dieser Jesus. Das steckt alles in diesem kleinen Baby. Ich muss es immer wieder sagen. Was ist das? Wie mysteriös und wie wunderbar und wie unvorstellbar ist das? Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in dem kleinen Kind, das dann natürlich wächst. Er ist ein starker Gott, denn durch Jesus hat Gott alles gemacht, was gemacht ist. Könnt ihr nachlesen an verschiedenen Stellen, zum Beispiel Kolosser 1. Er hat alles gemacht, was gemacht ist. Die sichtbare Welt, die unsichtbare Welt, diese Erde, das Leben, dich. Alles hat er geschaffen durch Jesus. Was für ein starker Gott. Und als Jesus gelebt hat, also ich gehe mal davon aus, er hatte nicht die Figur eines Herkules. Wir lesen ja auch Beschreibungen über ihn. Er hatte nicht die Figur eines Herkules. Er kam nicht wie ein starker von äußerlicher Gestalt daher, aber er war ein mächtiger Gott. Er hatte Macht über die Natur, weil er zu dem Wind sagen konnte, sei still. Weil er zu den Wellen des Meeres sagen konnte, hey, ruhig, legt euch. Er hatte Macht über die Materie, weil er mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer ernähren konnte. Und da kamen noch die Frauen und Kinder dazu. Er hat Macht über den Körper, weil er Lahme gehend machte, Blinde sehend machte, Kranke heil machte. Er hatte Macht über die Feinde, die wird er alle unter seine Füße tun, alle, die ihm fein sind, alle, die Feinde des Evangeliums und von Jesus Christus und seines Evangeliums sind, er wird sie unter seine Füße tun in Kürze. Und alle Knie werden sich vor ihm beugen. Er hat die Macht über die Feinde. Er hat Macht über den Tod, weil er Menschen vom Tode auferweckte und selbst aus dem Grab hervorgegangen ist als der Lebendige. Und dass, wenn wir ihm folgen, uns an ihn dranhängen, er uns zieht, und zwar aus dem Grab demnächst in die Ewigkeit. Er hat Macht nicht nur über seinen eigenen Körper, sondern auch über unseren und über unseren Tod und über seinen Tod. Und, das steht jetzt hier nicht, er hat Macht über den Teufel. Er hat ihm die Herrschaft entrissen, auch wenn dieser Teufel noch ziemlich daher wütet. Er hat ihm die Herrschaft entrissen, weil er ihm die Schuldschrift entrissen hat. Am Kreuz hat er alles bezahlt, all unsere Sünden, all unsere Versagen, all unser Versagen. Er hat es alles bezahlt und damit hat der Satan die Schuldschrift nicht mehr in der Hand. Er hat nichts, was er gegen uns vorbringen kann, was unser Heil stören könnte. Er hat Macht über den Teufel und über die Engel und über noch vieles mehr. Die drei Punkte stehen dafür. Er ist ein starker Gott in einem kleinen Kind, das uns gegeben wurde, uns geschenkt. Der nächste Begriff. Ewig Vater. Ja, ich weiß nicht, kommt der zweimal in der Bibel vor, oder? Ich kenne nur eine Stelle, wo der vorkommt, und das ist diese. Aber vielleicht gibt es noch eine, habe ich nicht nachgeschaut. Komischer Begriff, ewig Vater. Ewig Vater, wenn man es vom Wort Ursprung her sieht, heißt Vater der Ewigkeit. Oder noch besser, Quelle der Ewigkeit. Das ist etwas völlig Mysteriöses, uns Unverständliches, unerschöpflich, unergründliches. Aus ihm quillt die Ewigkeit. Aus Jesus strömt die Ewigkeit, geht die Ewigkeit hervor. Und wenn wir zu ihm kommen, dann zieht er uns in dieselbe, nämlich in die Ewigkeit, in eine Ewigkeit, die herrlich ist beim Vater. Wenn wir zu ihm gehen, dann wird er für uns zu einer Quelle, die ins ewige Leben fließt. Das heißt es ursprünglich. Vater der Ewigkeit. Aber da steckt ja jetzt noch mehr drin, in diesem Wort Vater. Moment mal, mag der eine oder andere sagen, es gibt ja den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und die sind ja zu unterscheiden. Recht so, ja, sie sind zu unterscheiden. Ganz naiv und menschlich ausgedrückt, sie sind drei Seiten ein und derselben Gottheit. Sie sind drei Seinsweisen ein und desselben Gottes. Sie sind drei Offenbarungsweisen ein und desselben Gottes. So können wir uns das erklären. Die ganze komplexe, große himmlische Wahrheit werden wir damit noch nicht erfasst haben. Aber wir sind berechtigt, auch von Jesus als dem Vater zu reden. Jetzt spreche ich über einige Verse im Johannesevangelium. Johannes 10 zum Beispiel, ja, da sagt er, ich und der Vater sind eins. Und etwas später, sagt er Johannes 14, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er meint nicht von Gestalt, von äußerer Gestalt, er meint sein Wesen. Wer mich gesehen hat in meinem Wesen, in meinem Charakter, in meiner Natur, der hat das Wesen des Vaters gesehen. Und da gibt es noch einen interessanten Vers in Johannes 5. Alles, was der Sohn den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ich weiß nicht, was der den Vater da tun sieht. Ja, aber wenn wir sehen, was Jesus tut, dann wissen wir, was der Vater tut. Wir haben also eine Einheit des Sohnes mit dem Vater im Wesen, im Willen und im Handeln. Und deshalb ist es gerechtfertigt, von Jesus als einem Ewigvater zu sprechen. Noch etwas, er heißt ja ewig Vater. Das bedeutet, und ich weiß nicht, ich glaube, es ist einem jeden klar, Jesus hat keinen Anfang. Er hat auch kein Ende. Er ist immer. Er war immer. Da gibt es diese ungrammatikalische Äußerung in in Johannes 8. Da sagt Jesus, ehe denn Abraham war, bin ich. Na, der Deutschlehrer kreuzt das an. Ehe denn Abraham war, bin ich. Womit Jesus ausdrücken wollte, ich war schon da, als Abraham kam. Ich war schon da, bevor die Welt da war. Und noch deutlicher, meine ich, wird es in Hebräer 7. Da wird über Jesus gesagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Ich spreche jetzt nicht über diese besondere Person Melchisedek. Aber hier ist die Frage, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und von Melchisedek heißt es ein paar Verse früher, dass er keinen Anfang und kein Ende hatte. Und so wie Melchisedek, wer auch immer das ist, keinen Anfang und kein Ende hatte, so hat Jesus keinen Anfang und kein Ende. Da ist er ein ewig Vater. Jetzt hat letzten Sonntag der Martin Staden hier gesagt, wir fragen ja immer, was habe ich davon? Ich will mal so sagen, diese Frage müssen wir nicht stellen. Es geht gar nicht darum, was ich davon habe. Zunächst einmal, es geht um Gott. Es geht nicht um mich, ich bin nicht der Nabel der Welt. Es geht um Gott, es geht um das, was er ist und was er darstellt und sein Wesen. Es geht um ihn, nicht in erster Linie um mich. Es geht darum, ihn zu ehren. Er ist der Ewigvater. Das ist der Ehrwert. Nun, wir wissen doch, dass Gott uns liebt, unergründlich, und dass er uns gesagt hat, er hat seinen einzigen Sohn nicht verschont. Wisst ihr, wie der Vers weitergeht? Er hat seinen einzigen Sohn nicht verschont. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, natürlich haben wir was davon, wenn er ein Ewigvater ist. Ja, wir haben auch was davon, weil Gott uns etwas schenken will mit ihm. Nicht, weil wir es uns verdienen könnten. Wie soll ich sagen, was hat das für eine Bedeutung, dass Jesus ewig ist? Das bedeutet, er kann etwas wirken, Jesus kann etwas wirken, was für alle Ewigkeit Gültigkeit hat, was ewig gültig bleibt, weil er ein ewiger Gott ist. Er kommt in die Zeit und er wirkt ein Heilswerk und dieses Heilswerk ist für Ewigkeiten, für alle Ewigkeiten gültig. Es reicht zurück in die Vergangenheit zu den Vätern Israels, wenn sie geglaubt haben, denn dann wurde es ihnen zur Gerechtigkeit angerechnet. Und Gerechtigkeit kommt durch Jesus. Ja, könnt ihr in Philipper 1 gerne nachlesen. Philipper 1,11. Jesus ist es, der Gerechtigkeit wirkt. Und die Früchte der Gerechtigkeit. Also, dass die Tatsache, dass er ewig ist, das wirkt zurück in die Vergangenheit und es wirkt in die Zukunft, in die Ewigkeit hinein. Deshalb musste Jesus auch nur ein einziges Opfer für unsere Sünden bringen. Für die Sünden der gesamten Menschheit. Der gesamten Menschheit, der Vergangenheit, der Zukunft, aller Generationen, aller Zeiten reichte ein einziges Opfer, das nicht wiederholt werden muss. Ein für allemal hat er die Schuldschrift zerrissen am Kreuz. Ein für allemal hat er bezahlt für die Sünden der gesamten Menschheit, für alle Sünden, für diejenigen, die ihre Sünden bei ihm bekennen und Vergebung bei ihm suchen. Für alle, ich sag's nochmal, die Vergebung bei ihm suchen und Sünden bei ihm bekennen, hat er für alle Ewigkeit sämtliche Schuld ins weite Meer versenkt. Und deshalb dürfen wir auch fröhlich und freimütig vor Gott stehen. Nicht übermütig, sondern dankbar und demütig, aber doch fröhlich und frei, weil wir wissen, da ist keiner, keiner ist da, der irgendetwas vorbringen könnte, das uns das ewige Leben verloren lässt, verloren werden lässt. Niemand. Jesus hat es ein für alle Mal gewirkt, weil er ein Ewigvater ist. Weil das Heil, was er für uns bewirkt, ewige Gültigkeit hat. Deine Sünden, die noch kommen werden, dein Versagen, das noch kommen wird und es wird kommen, ist bezahlt. Ist schon beglichen. Im Grunde genommen, das, was du in 10 Jahren kaufen wirst, um ein Bild zu bringen, ist schon bezahlt. Dann sagt der Verkäufer hinter der Theke die Rechnung, ist schon längst bezahlt. Du darfst immer zu ihm gehen und Buße tun und um Vergebung bitten und du wirst sie empfangen. Ewig Vater. So, letzte. Er ist der Friedefürst. Darüber, glaube ich, habe ich schon 2 Predigten gehalten. Deshalb, und ihr habt noch mehr darüber gehört, deshalb hier nur in kurzer Zusammenfassung, in welcher Weise ist Jesus der Friedefürst? Er gibt uns Frieden mit Gott. Das ist der wichtigste Friede, den es gibt, Römer 5,1. Er gibt uns Frieden, Versöhnung mit Gott. Wir haben schon genug darüber geredet heute. Wir können zu ihm kommen. Er bereinigt unsere Beziehung zum Vater und macht sie schön. Ohne Vorwurf, ohne Sünde. Er bereinigt unsere Beziehung zum Vater, er versöhnt uns. Das ist der Friede mit Gott, der die Ursache und der Grund für allen echten, wahren Frieden ist, sowohl in der Ewigkeit als auch hier. Der zweite Friede ist der innere Friede. Den beschreibt ja Jesus ganz schön in Johannes 14, 27. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Ich gebe euch meinen Frieden. Und dieser Friede, den darfst du erleben, den kannst du erleben. Und ich erlebe ihn gerade im Moment. In den Stürmen des Lebens, in den Krisen des Lebens, in den Krankheiten des Lebens, in dem Chaos der Welt. Um dich herum kann das Chaos wüten und trotzdem kann Jesus dir diesen Frieden mitten ins Herz hinein schenken. Das ist der Friede, von dem Jesus in Johannes 14 redet. Meinen Frieden gebe ich euch. Darum kann man bitten. Und dann zuletzt, dieser Friede kommt noch. Jesus wird ein Friedensreich schaffen. Ich rede nicht darüber, wann und wo. Aber er wird vorher die Feinde besiegen, unter seine Füße tun. Und dann wird er ein Friedensreich aufrichten, das nicht von dieser Welt ist. Auch die Methoden, mit denen er herrscht, sind nicht von dieser Welt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, haben wir gehört. Wie toll, wie wunderbar. Die Herrschaft, und das ist eine Herrschaft, die nicht zu vergleichen ist mit Herrschaften, die hier auf der Erde jetzt und heute, hier und heute ausgeübt werden. Denn es wird eine Herrschaft sein, in der Gott die Völker, so könnt ihr es nachlesen, die Heidenvölker überzeugen wird von seiner Gerechtigkeit. Sie werden sehen, er ist gerecht und das wird ihnen Frieden schaffen. Und dadurch werden sie Frieden haben. Und er wird nicht hantieren mit Bomben, mit Drohnen, mit Waffen, mit Gewaltherrschaft, mit Despotismus, mit Verleumdung, mit Lüge, mit Gewalt. Nein, er wird ein Friedefürst sein. Da heißt es in Jesaja 2,4 und Micha 4,3, Jesaja 2,4 und Micha 4,3, die Völker werden den Krieg nicht mehr lernen. Die Völker werden den Krieg nicht mehr lernen. Und dann seht ihr dieses Bild von dem Lamm und dem Löwen und wo die Tiere da, die wilden Tiere und die nicht wilden Tiere in Eintracht beieinander sind, das kennt ihr. Die Völker werden den Frieden nicht mehr lernen, sondern sie werden ihre Pflugscharen, ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Das ist das Friedensreich, was wir noch erwarten, nachdem Jesus seine Feinde niedergelegt hat. So verstehe ich es im Moment vielleicht, aber sein Friedensreich kommt. Das kommt noch. Den Frieden zwischen zu Gott, den dürfen wir jetzt haben. Den inneren Frieden, den dürfen wir jetzt haben. Den Frieden im Friedensreich, der noch viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, den erwarten wir. Was für ein herrlicher Retter, der uns da geboren worden ist. Was für ein herrliches Baby. Welch wunderbare Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Amen. Thank you.